Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Politik Punk, heute mit Folge Nummer 32 und Nasser Ahmed von der SPD. Hi Nasser.
Hallo, grüß dich.
Bevor es losgehen kann, noch zwei kurze Mitteilungen. Zum einen sind die letzten Tage zwei neue Episoden mit Stadtratskandidaten rausgekommen. Einmal mit Johannes Bürgin von der CSU und dann noch mit Kevin Kienle von der SPD. Also einfach mal reinhören und zwei weitere Kandidaten abchecken. Zum anderen wieder der übliche Hinweis, wir nehmen dieses Gespräch am Sonntag, den 8.3. auf, was bedeutet, dass genau in einer Woche Kommunalwahl ist. Da nochmal der Aufruf, investiert etwas Zeit, beschäftigt euch mit den einzelnen Kandidaten und geht dann auf jeden Fall auch wählen. Ist wirklich wichtig, ich denke, in diesen Tagen kann man das nicht oft genug sagen. Und so, Nasser, dann auch gleich mal die Frage an dich. Der Countdown läuft, die letzten 7 Tage sind angebrochen. Wie gehst du in die letzte Woche des Wahlkampfes und auf einer Skala von 1 bis ja, Schlaflosigkeit, wie werden die letzten Tage noch?
Also wir haben jetzt ein paar Umfragen von den Nürnberger Nachrichten und auch von der Bild-Zeitung, wie es ungefähr ausgehen könnte. Da zeigt sich vor allem, das ist für mich schon mal ein guter Hinweis, die SPD liegt bei beiden vorne. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Wink, sage ich mal, dass wir doch einiges richtig gemacht haben. Aber viel wichtiger, große Teile der Wählerschaft sind noch unentschieden. Und deswegen gilt jetzt für die letzte Woche auf jeden Fall Vollgas. So viele Kontakte mit Bürgerinnen und Bürgern wie möglich, um die zu überzeugen von unseren Anliegen und auch zu überzeugen, dass das, was wir in den letzten 18 Jahren mit Uli Mali gemacht haben hier in der Stadt, dass es gut und richtig war und dass wir das auch so weiterführen wollen. Mhm.
Man muss nicht großartig zu dir recherchieren, um zu merken, dass dein Leben bestimmt ist von zwei Bereichen eigentlich, Politik und Sport.
Ja.
Bevor wir über beides noch ein bisschen genauer sprechen wollen, erstmal die Frage, wer ist Nasser eigentlich, eher in Bezug jetzt auf das Persönliche? Mhm. Stell dich doch einfach mal vor, was machst du so neben der Politik?
Ja, das werde ich immer wieder gefragt, gibt es eigentlich auch einen Nasser neben der Politik? Mhm. Tatsächlich gibt es den und das ist mir auch ganz wichtig. Für den Ausgleich einfach. Mein Leben ist schon viel von Kommunalpolitik bestimmt, aber es gibt auch den privaten Nasser und vor allem, wie du schon gesagt hast, im Sport. Also ich habe früher bei DJK Falke Fußball gespielt, eigentlich seit der jüngsten Jugend und dann bei Zabo Eintracht. Dann war ich 6 Jahre Fußballschiedsrichter, war da auch relativ erfolgreich. Dann hat es zeitlich aber nicht mehr hingehauen, eben wegen der Politik unter anderem, weil ich dann zu den Jusos gegangen bin nach dem Abitur. Ja, privat mache ich vor allem jetzt heute nicht mehr Vereinssport, sondern spiele jetzt Fußball in der Stadtratsfußballmannschaft. Bin da der Jüngste. Und deswegen klarer Appell, wählt die jungen Leute auf den Listen, vor allem auf der SPD-Liste. Wir brauchen ein bisschen Nachwuchs, jungen Nachwuchs bei der Stadtratsfußballmannschaft.
Kurze ja, Zwischenfrage, ja. Wer ist dann da der Beste? Wer ist der beste Kicker?
Also unser Captain und erfahrenster ist der Gerald Raschke. Mhm. Der ist ja schon deutlich über 60 jetzt und macht es auch entsprechend lang schon. Wir sind deutscher Meister geworden letztes Jahr. Stadtratsfußballmannschaft von Nürnberg misst sich jedes Jahr mit 7 anderen Stadtratsfußballmannschaften aus Deutschland. Und wir haben es das erste Mal gewonnen letztes Jahr. Aber immer unterstützt leider auch durch Externe, weil wir einfach nicht mehr genügend Stadträte haben, die kicken.
Wer spielt da so mit? Also nur mal Interesse halber.
Also von den Stadträten wirklich nur noch der Gerald Raschke von der SPD, der Andreas Kriegelstein von der CSU und ich und ein Stadtrat, der uns verloren gegangen ist in den Landtag, der Arif Taşdelen, unterstützt uns immer tatkräftig. Und die Mehrheit der Spieler sind eigentlich aus der Stadtverwaltung. Mhm. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass die uns da supporten. Aber neben diesem Stadtratsfußball, wir trainieren da auch jede Woche, fahre ich relativ viel Rennrad, wenn das Wetter es zulässt. Mhm. Und muss aber auch zugeben, auch Sport schauen ist ein Hobby von mir. Und da muss ich ganz klar sagen, durch meine Tätigkeit als sportpolitischer Sprecher im Stadtrat habe ich auch die Vielfalt des Nürnberger Sports so kennengelernt. Mhm. Dass wir wirklich in Nürnberg beispielsweise Spitzen- und Leistungssport nicht nur den ersten FC Nürnberg und die Ice Tigers haben, sondern halt in 12 Sportarten Bundesliga sehen können in der Stadt. Ich war gestern bei der Bundesliga im Formationstanz.
Okay.
Das ist eher eine Randsportart, sage ich mal.
Ja.
Da ist der TSC Rot-Gold Casino hier in Nürnberg-Fürth eben aktiv. Und es ist schon beeindruckend zu sehen, wie viel Leidenschaft, wie viel Arbeit die da reinstecken, aber leider wie wenig Aufmerksamkeit sie dafür eigentlich auch bekommen. Und da habe ich jetzt schon gemerkt, man kann sehr viel Spitzensport und tollen Sport in der Stadt sehen, im Rugby, im Ringen, im, wie gesagt, Formationstanz, Eishockey, Basketball und viele weitere. Das supporte ich, dadurch, dass ich da hingehe, aber es macht mir auch Spaß, muss ich sagen, nicht nur Fußball zu schauen.
Ja, das ist mal ganz gut, wenn man so eine ganze Bandbreite natürlich hat. Und ich meine, du als Sprecher, wie gesagt, hast ja dann auch den Einfluss, vielleicht solche Gruppen dann auch mal zu stärken und auch kleinere Vereine irgendwie in die ein bisschen, ja, den Vorteile zu verschaffen, die vielleicht, weil man eben die Aufmerksamkeit einfach nicht so oft auf solchen, wie gesagt, ich kenne Formationstanzen oder so, das sagt mir jetzt nichts, ich habe noch nie was davon gesehen. Aber dass man da eben die große Bandbreite eben hat an Bundesligamannschaften, das ist schon was, glaube ich, was oft halt zu kurz kommt, gerade bei diesen Randthemen. Jetzt aber mal kurz weg zum Sport, weg vom Sport. Wir wollen nämlich erstmal über dein politisches Engagement sprechen.
Ja.
Du hast auf der Stadtratsfraktionsseite das Zitat von Karl Liebknecht: Das Unmögliche zu wollen ist die Voraussetzung dafür, das Mögliche zu schaffen. Und darüber hinaus schreibst du, glaube ich, auch, dass du dich eher so als, ja, Idealist sehen würdest. Ja. Und du sitzt jetzt schon seit 2014 im Stadtrat. In welcher Form hast du die Möglichkeit, diesen Idealismus auch in deine tägliche Arbeit mit einzubringen? Oder ist das mit Realpolitik nicht so vereinbar? Ich meine, du hast ja auch noch einen Hintergrund, du hast ja Politikwissenschaften studiert.
Ja, richtig.
Inwiefern ist es dann von der Theorie in die Praxis möglich?
Also ich denke, es ist für die Politik wichtig auch, dass Menschen Ideale haben. Dass Menschen nicht nur sagen, ja, wir wollen einfach so weiterwursteln, wir wollen einfach von Kompromiss zu Kompromiss, sondern dass Menschen auch klar sagen, ich gehe für dieses oder jenes Ziel in den Stadtrat. Und eines meiner Ziele war für die Jusos, deren Vorsitzender ich 4 Jahre war, unter anderem auch wirklich kommunalpolitisch zu sagen, wir wollen einen kostenlosen Nahverkehr. Weil Mobilität, dass man sich von A nach B bewegt, das sollte Daseinsvorsorge sein, das sollte jedem zustehen, das ist ein Grundrecht meiner Meinung nach und es sollte nicht abhängig sein vom Portemonnaie der Eltern. Und da haben wir schon 2012 gesagt, wir müssen ein Langziel formulieren, kostenloser Nahverkehr. Das kleine Ländchen Luxemburg macht es jetzt ja gerade vor.
Ja.
Das ist natürlich nicht vergleichbar mit Deutschland, einfach weil es viel kleiner ist und auch nur eine Stadt und ein bisschen Umland. Aber wir sollten mittelfristig schauen, wie kommen wir da hin? Wie können wir es deutlich preiswerter machen zum Beispiel? Und da haben wir 2012 gesagt, lasst uns mal das Modell anschauen, was die Wiener gerade prüfen. Und das haben die Wiener inzwischen umgesetzt. Damals haben auch in der SPD einige mit dem Kopf geschüttelt, nee, das ist utopisch, jetzt den öffentlichen Nahverkehr für 1 Euro am Tag anzubieten. Wir sind da aber hart geblieben und ich glaube nicht zuletzt, weil viele in Nürnberg so hart geblieben sind, hat sich jetzt auch was bewegt und die SPD führt jetzt auch diese Front an, zu sagen, wir wollen Schritt für Schritt jetzt erstmal für die Schüler ein 1-Euro-Ticket am Tag einführen, aber können das nur machen, wenn uns der Freistaat unterstützt. Und das ist ein Beispiel, wo so dieser Idealismus auch jetzt von den Jusos und von anderen dazu geführt hat, dass sich in der realen Politik auch was in die richtige Richtung bewegt.
Und wie ist es dann? Ich meine, du hast wahrscheinlich als sportpolitischer Sprecher oder auch in anderen Funktionen schon durchaus Sachen erreicht, kommunalpolitisch. Also, dass man irgendwie neue Bauvorhaben beschließt oder dass man irgendwie Vereine stärkt. Aber wenn man jetzt mal überlegt, du wirst wahrscheinlich in den Stadtrat wieder einziehen, du bist Listenplatz Nummer 5. Wäre ja mal Zeit für so ein Fazit. Also, was erstmal auf der politischen Ebene, zur persönlichen könnten wir gleich nochmal kurz kommen, aber was für Erfolge hast du für dich selber verbucht vielleicht, also wo du sagst, das fand ich cool, dass ich das durchgesetzt habe, weil das ist ja eben genau das, man hat zwar vielleicht nicht die großen Themen erstmal wie einen kostenlosen Nahverkehr, aber man kann sich eben mit kleineren Themen eben auch profilieren und auch sagen, das geht in die richtige Richtung. Gibt es da Sachen, wo du sagst, das fand ich cool, dass ich das geschafft habe oder dass ich das gemacht habe?
Natürlich ist das immer eine Teamleistung am Ende, weil im Stadtrat, das ist meine Hauptbotschaft, genau wie in vielen anderen Lebensbereichen, kann man nichts alleine erreichen. Sondern man muss immer zusammenarbeiten. Und ich denke, ich habe zu dem Team gehört, dass es echt geschafft hat, die Trendwende beim Radverkehr zu schaffen. Wenn man vor 6 Jahren, 2014, gesagt hätte, bei dem Stand, wir geben damals jährlich ungefähr 550.000 Euro für neue Radwege aus im Jahr. Wenn da jemand gesagt hätte, wir werden in 2021, 2022, 2023, wir werden dann plötzlich 10 Millionen Euro im Jahr dafür ausgeben. Ja, das, dann hätte jeder gesagt, das ist doch illusorisch. Ja, das ist ja eine Verzwanzigfachung, das ist unglaublich. Wenn jemand gesagt hätte, jeder Radweg in Nürnberg wird breiter angelegt in Zukunft. Wir werden Radschnellwege bekommen, 3 Meter Breite an der Rotenburger Straße und dafür fallen Autospuren weg. Da hätte jeder gesagt, na, das ist in Nürnberg nicht durchsetzbar. Wenn wir gesagt hätten, wir werden alle Radwege durchgehend rot markieren, nicht nur, weil die SPD-Farbe rot ist, ne, weil wir das nicht wollen, sondern um die Sichtbarkeit zu schaffen und für mehr Sicherheit zu sorgen. Hätten alle gesagt, oh, das ist unmöglich, das kriegen wir nicht im Stadtrat durch. Vor allem auch nicht mit dem Kooperationspartner CSU. Aber es hat sich gezeigt, wir konnten uns da durchsetzen, weil die Idee einfach reif war. Also die Zeit für diese Idee war reif, dass wir sagen, wir müssen uns eine Alternative ausdenken. Wir haben inzwischen beinahe 300.000 angemeldete Autos in Nürnberg. Das ist viel zu viel. Die stellen uns den ganzen Raum hier voll, die stinken die Stadt voll. Wir müssen den Klimawandel hier eindämmen. Und da würde ich sagen, das ist wirklich etwas, wo ich mit dran gearbeitet habe, mit Thorsten Brehm zum Beispiel, aus unserem Verkehrssprecher auch, dass wir jetzt mehr Priorität aufs Fahrrad lenken, um unsere Klimaziele zu erreichen und die Stadt schöner und besser zu machen.
Das ist natürlich ein Bereich, da würde ich auch sagen, da ist natürlich wahrscheinlich durch die Tagespolitik und durch viele Prozesse, die jetzt in Gang gekommen sind, wahrscheinlich ist es da wahrscheinlich leichter, gerade in verkehrspolitischen Sachen oder auch in umweltpolitischen Sachen Dinge umzusetzen, oder? Also, weil der Druck natürlich groß ist. Also ich nehme es mal an, da ist ja genauso die CSU in der Pflicht, auch solche Sachen zu beschließen, weil sie öffentlichkeitswirksam wahrscheinlich auch gut wegkommen wollen. Also deswegen.
Absolut, und deswegen haben die auch bei manchen Entscheidungen dann mitgemacht. Aber deren OB-Kandidat von der CSU, der läuft jetzt ja auch gerade rum und sagt, der ist auch für eine moderne Verkehrspolitik. Aber ich erinnere mich ja noch an ganz schwierige Diskussionen, die wir mit der CSU hatten. Ob wir eine Straßenbahnspur auf Kosten des Autos eben am Spittlertor graben, abmarkieren können. Das heißt, dass die Straßenbahn nicht auch im Stau steht, dass wir den öffentlichen Nahverkehr dadurch stärken, dass er pünktlicher wird. Das ist ganz wichtig für die ÖPNV-Nutzer. Und da haben die dagegen gestimmt, ne? Das war 2016 noch oder 2017, dass sie am Nelson-Mandela-Platz, dass sie da nicht mitgestimmt haben, da einen Park zu schaffen, nur weil einige Autoparkplätze wegfallen und wir sagen, diese Leute könnten auch im Parkhaus parken. Also es gibt kein Grundrecht auf einen Parkplatz. Ja? Es gibt aber ein Grundrecht auf ein gutes Klima in der Stadt. Es gibt ein Grundrecht auf Spielplätze in der Stadt und genügend Räume, um sich zu erholen. Und deswegen traue ich dem auch nicht, dass nach der Wahl ein OB von der CSU tatsächlich weiter aufs Fahrrad und auf die öffentlichen Verkehrsmittel setzen wird. Das ist jetzt, wie du sagst, zurzeit einfach sehr hip und en vogue. Aber ich traue diesem Braten nicht. Und hinter vorgehaltener Hand hört man das schon auch. Also, dass jetzt vor der Wahl natürlich die CSU auch für Radverkehr mitstimmt im Stadtrat, aber dann nach der Wahl wird sich das auch wieder geben und sie wird die Autofahrerpartei eher sein.
Gut, dann mal auch vielleicht auf die persönliche Ebene gesprochen. Du bist 2014 das erste Mal in Stadtrat gewählt worden. Inwieweit ist der Nasser von damals jetzt noch vergleichbar mit dem Nasser von jetzt? Sprich, hast du dich nochmal weiterentwickelt? Hat sich irgendwas noch bei dir verändert, dass du sagst, ich bin reifer geworden durch die Jahre zum Stadtrat? Ich habe nochmal Sachen dazugelernt, was ja wahrscheinlich logischerweise so ist. Aber einfach nochmal auf persönlicher Ebene, was macht so eine Arbeit mit dir im Stadtrat?
Also die langen Sitzungen im Stadtrat haben mir, glaube ich, schon die ein oder andere Falte gekostet oder das graue Haar.
Also ich sehe noch keine Falten bei ihm, aber...
ja, wenn man so nachdenkt, merkt man schon Unterschiede. Also vor 6 Jahren habe ich einfach die Zusammenhänge in der Stadt Nürnberg und was es einfach alles auch gibt. Ich hatte es ja schon gesagt, welche Angebote im Spitzensport es gibt, beispielsweise. Das hängt ja auch damit zusammen, welche Leute man auch kennenlernt und was für ein Netzwerk man hat. Das habe ich vor 6 Jahren so gar nicht gehabt. Heute zum Beispiel, wenn mich jemand anruft und fragt, Nasser, kannst du dich mal um dieses oder jenes kümmern oder hast du mal einen Kontakt zu einem Museum hier oder ähnlichem, dann kann ich sagen, hey, da kenne ich doch die Leiterin, mit der habe ich schon mal gesprochen, und kann dann auch so Projekte mit anschieben, dadurch, dass man einfach ein Netzwerk hat. Mhm. Also so Thema Netzwerk, das hat sich wirklich verändert in den letzten Jahren. Und ansonsten habe ich eigentlich von Kommunalpolitik vor 6 Jahren wenig Ahnung gehabt, sondern war als JUSO-Vorsitzender, da haben mich eher so diese großen Zusammenhänge, also Bundespolitik, interessiert. Das interessiert mich immer noch, aber heute könnte ich dir auch genau bestimmte Zusammenhänge in der Umweltpolitik in Nürnberg oder ja, Abfall, über den Abfallwirtschaftsbetrieb hier in Nürnberg sagen, die habe ich so vor 6 Jahren noch nicht gekannt. Also das vom Wissen her und von der Persönlichkeit her glaube ich, dass es schon einen verändert, wenn man halt in einer verantwortungsvollen Position ist. Weil immerhin ist man als SPD-Stadtratsmitglied und auch jetzt als sportpolitischer Sprecher oder als Verantwortlicher für den Radverkehr, da kommt man dann zu Veranstaltungen, da ist man dann nicht einer von vielen, sondern da ist man dann der Vertreter der Regierung, in Anführungsstrichen. Mhm. Ne? Und das ist mir jetzt auch in diesem Wahlkampf aufgefallen gegenüber das letzte Mal. Diesmal war ich bei Podiumsdiskussionen nicht mehr der Junge, der da reinstrebt und der jetzt so Visionen hat, sondern ich war der Vertreter von der Regierungslinie und alles, was wir richtig, aber halt auch falsch gemacht haben in den letzten 20 Jahren als SPD, wird dir dann angekreidet und du musst es dann alles vertreten. Ja. Das ist eine neue Situation und mit dieser Herausforderung, dass man halt auch einen bestimmten Konsens, den wir in Nürnberg einfach haben und den Uli Mali angeführt hat, dass man den vertreten muss, also ein bisschen erwachsen werden, dass man jetzt auch Verantwortung sozusagen übernimmt für seine Stadt. Das ist eine neue Erfahrung und ich finde, das ist aber auch eine tolle Erfahrung, dass man in so eine verantwortungsvolle Position jetzt dann gesehen wird von den Menschen auch.
Wie gehst du mit Rückschlägen oder Misserfolgen um? Also ich meine, das ist in der Politik ja auch ein Thema. Nicht jeder Antrag, den du einbringst, wird ja auch automatisch umgesetzt. Da gibt es ja dann auch, wie gesagt, die CSU, die mal gern was dagegen hat.
Ja.
Oder auch eben Personen in deiner eigenen Partei vielleicht. Wie ist das in der Politik? Hast du da öfter mal mit zu kämpfen und hast dann auch irgendwie auch, du gehst nach Hause und denkst dann länger mal über sowas nach? Oder spielt das für dich dann nicht so eine Rolle?
Es gibt wirklich wenige Themen, die mir so nachgehen, wo ich dann denke, Mensch, das ist jetzt doof gelaufen oder warum gibt es jetzt da so einen Widerstand? Muss ich sagen, gehört zur Politik auch dazu, weil ich mache mir Vorstellungen, wo es hingehen könnte. Die Jusos machen sich Vorstellungen, die auch hinter denen ich auch stehe. Aber es gibt natürlich auch in der SPD andere Flügel. Es gibt ein Team von der Nürnberg SPD, im Stadtrat, wir sind alle angetreten mit ungefähr der gleichen Richtung, aber wie man dann, oder mit den gleichen Zielen, aber wie man hinkommt, da hat jeder so ein bisschen einen anderen Weg und manchmal kommt man dann schon heim und denkt sich, Mensch, das sehen die jetzt völlig falsch, so nach dem Motto, auch bei Fraktionssitzungen, da wird sich auch mal gestritten, das gehört auch zur Politik eigentlich dazu. Und auch wenn man sich da mal ärgert, dass man sich nicht durchgesetzt hat, komme ich dann schon mal nach Hause und denke mir, Mensch, das ist jetzt schade, nicht toll. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon so demokratisch und auch als Politikwissenschaftler so erzogen und ausgebildet, dass der Streit und dass man auch mal verliert, auch zur Demokratie mit dazugehört. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Teil, der auch in unserer Gesellschaft teilweise ein bisschen verloren geht. Also, dass man, wenn man mal einer Mehrheit, sag ich mal, unterliegt, dass man sich dem auch nicht mehr fügt und dann so Verschwörungstheorien aufkommen und Menschen dann auf die Barrikaden gehen. Ja, es gehört zur Demokratie halt dazu. Aristoteles hat doch mal so über die Polis gesagt, also über diesen idealen Stadtstaat. Der Bürger ist derjenige, der abwechselnd regiert und regiert wird. Also, dass man beides ist. Mhm. So, und das gilt für die Gesamtgesellschaft einerseits, dass man mal die Mehrheit hat und manchmal haben die anderen die. Und das gilt aber auch jetzt in der eigenen Partei, ne? Dass man auch damit leben muss. Beispielsweise in der Bundespolitik, ich war einer, der immer gegen die Große Koalition war. Und dann gab es diese Mitgliederentscheide und die Mehrheit in der SPD hat gesagt, wir sind dafür und dem füge ich mich auch. Also wenn ich jetzt draußen immer gefragt werde, was ich davon halte, dann sage ich nicht, ne, also die sind total doof, die das jetzt in der SPD so bestimmt haben, sondern ich kehre dann auch eher hervor, okay, die Mehrheit hat sich so entschieden und wir wollen diese Bundesregierung möglichst bereichern. Und ich finde auch, wenn man sich diese Bundesregierung anschaut, die wirklich großen und wichtigen Impulse kamen immer jetzt aus der SPD-Ecke. Und ich finde es halt schade, dass wir nicht genügend gewürdigt wurden eigentlich dafür, was wir alles geschafft haben, Mindestlohn und Co. in der GroKo, ne?
Ja, aber das ist ja genau das Thema so. Also wenn man mal darauf kurz zu sprechen kommen will, das war jetzt eigentlich nicht Teil meines Wahlplans, aber es ist natürlich interessant, weil klar, die SPD hat viel durchgebracht, auch jetzt einfach mal bezogen auf die Solidarrente,
die man jetzt
bekommt.
Die Grundrente, ja.
Grundrente. Und wieso schafft man es als SPD? Ich weiß, du bist da jetzt vielleicht nicht im Bundesvorstand natürlich und hast da jetzt auch vielleicht nicht immer den Einblick. Aber was glaubst du persönlich, woran das liegt, dass die SPD ihre Themen, die sie durchsetzt, nicht verkaufen kann? Also woran liegt es, dass die Bevölkerung offensichtlich anhand der Umfrageergebnisse nicht mitbekommt, dass die SPD gute Arbeit macht?
Erstens, weil Angela Merkel über Jahre sehr clever war. Also das muss man ihr einfach lassen. Auf der anderen Seite, weil wir teilweise auch nicht genau wussten, wo wir hinwollen. Wir waren sehr zerstritten in der SPD und ich finde, jetzt mit dem neuen Vorsitzenden-Duo und dem letzten Bundesparteitag, also ich bin zwar nicht im Bundesvorstand, aber ich bin ja der Parteitagsdelegierter, einer von dreien von Nürnberg. Was ich da erlebt habe, ist schon, dass die SPD sich jetzt entschieden hat, okay, wir schließen mit diesem Kapitel Hartz IV ab. Und wir wollen eine neue Richtung gehen. Wir wollen wieder einen starken Sozialstaat. Wir wollen nah an den Menschen sein, die gute Arbeit leisten in Deutschland. Wir wollen die unterstützen. Und die, die lange gearbeitet haben, aber jetzt denen jetzt Armut droht, ne, denen stehen wir als SPD zur Seite. Also sozusagen Vertreter der Arbeiterschaft, derjenigen, die hart arbeiten. Und gleichzeitig aber auch die im Blick zu haben, denen es halt nicht so gut geht, da so ein Bündnis zu schmieden. Das gelingt uns jetzt mit diesem Sozialstaatskonzept, der Grundrente. Ich glaube, da sind wir einfach da sind wir wieder der Antreiber, um Lösungen für Altersarmut zu finden. Deswegen, ich glaube, auf deine Frage zurückkommt, das war halt, dass wir innerhalb der SPD auch kein einheitliches Bild abgegeben haben. Ich glaube, jetzt ändert sich das und verbessert sich das. Und es zeigt sich ja auch vor dem Hintergrund, was gerade in Thüringen für ein Chaos los war. Und was in der CDU gerade abgeht, dass die nicht mehr wissen, wo sie hinwollen, da ist es umso besser, dass die Sozialdemokratie gerade geeint ist und weiß, wo sie hin will. Und ich hoffe, dass wir auch von diesem Rückenwind in Nürnberg dann nächste Woche profitieren werden.
Ja, das ist natürlich also nur mal die letzte Sache dazu. Ja, ja. Es ist natürlich auch immer schwierig, weil klar, wie du es halt sagst, die CDU zerfleischt sich ja gerade praktisch an sich selbst.
Ja, genau.
Aber auf der anderen Seite, wer ist dann halt wieder in den Medien? Das ist halt dann wieder die CDU, die halt groß die Schlagzeilen bestimmt. Ja. Klar, ob es Wähler kostet oder nicht, das ist dann die andere Frage. Aber fehlt es der SPD vielleicht einfach an so, ich würde es mal flapsig sagen, Verkäufern, also Leuten wie, wie so ein Jens Spahn zum Beispiel, der ist halt jedes Mal in der Bildzeitung und berichtet schön von dem, was er halt als Gesundheitsminister durchgesetzt hat. Und die Umstände gerade, die spielen natürlich auch in die Karten. Aber gibt's da, also fehlt es in der SPD, dass man einfach, wie gesagt, mal sich vor die Presse stellt und sagt, hey, wir haben das und das geschafft, wir haben das geschafft. Das sollte man auch mal honorieren.
Ich denke, es wird sich jetzt wirklich durchsetzen, oder bei der Presse auch langsam aber sicher noch klarer sich herausstellen, dass wir die fähigeren Führungskräfte haben. Wenn ich jetzt an eine Svenja Schulze in der Klimapolitik denke, die wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit macht und auch die entscheidenden Klimaimpulse letztlich gemacht hat. Ne? Gegenüber einem Herrn Scheuer beispielsweise, der in seinem Haus nur für Probleme sorgt und keinen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Mhm. Das sehen ja die Leute auch. Dann im Bereich Soziales, Hubertus Heil, wir haben schon über die Grundrente geredet. Ja. Der wird von sehr, sehr vielen Menschen geschätzt. Dann unser beliebtester Politiker, Olaf Scholz, der eine schwierige Aufgabe hat, also gleichzeitig diese große Linie der finanzwirtschaftlichen Stabilität in Deutschland auch weiterzufahren, aber gleichzeitig zu signalisieren, hey, wir Sozialdemokraten, wir wollen eigentlich nicht einfach nur die schwarze Null, sondern wir wollen investieren, damit die zukünftigen Generationen auch gut in Deutschland leben können. Da sieht man ja schon, das ist wirklich mal drei genannt. Es gibt weitere jetzt in Berlin mit Franziska Giffey, auch sehr, sehr gut aufgestellt. Die war kürzlich hier. als wir in der Fußgängerzone waren mit ihr, die Menschen sind Schlange gestanden, um ihr kurz die Hand zu schütteln. Mhm. Also ich denke, wir haben diese Frontfiguren und dadurch, dass die jetzt Rückenwind haben und diese Einigkeit eben in der SPD auch besteht, wird sich das auch meiner Meinung nach schon durchsetzen und rumsprechen.
Gut, dann mal von Berlin wieder nach Nürnberg, schöne Floskel.
Ja.
Jetzt mal auf deinen Wahlkampf wieder zu sprechen zu kommen, beziehungsweise auf das, was du dann wieder im Stadtrat machen möchtest. Sag einfach mal, du hast Schwerpunkte, klar, das ist schon dabei rausgekommen.
Genau.
Also es gibt halt Bereiche, in denen du halt dich, also wo du intensiv Arbeit machst. Was sind Schwerpunkte, die jetzt Nasser Ahmed in der nächsten Periode angreifen möchte? Was möchtest du bewegen noch in Nürnberg? Nicht umsonst der Instagram-Handle Nasser bewegt.
Richtig, ja, gut erkannt.
Das noch kurz eingebaut, könnt ihr auch gerne dann folgen. Das wollte ich am Ende mal sagen, aber jetzt schon mal hier.
Dankeschön, ja.
Ja, also was hast du vor? Was hast du vor mit Nürnberg und wie sieht deine Vision für Nürnberg aus?
Also meine Schwerpunkte sind tatsächlich einmal in der Verkehrsfrage und da muss ganz klar gelten, weniger Autos, mehr Platz für Grün, mehr Platz für nachhaltige Mobilität. Diesen Weg möchte ich wirklich stark weitergehen. Ich habe aber auch viel mit Autofahrern zu tun. Ich fahre auch beruflich immer wieder Auto. Also das heißt, ich will jetzt auch keine autofeindliche Politik wie die Grünen, die einfach sagen, ja, wenn die Luftwerte nicht stimmen, machen wir einfach Dieselverbot. Mhm. Ja, Dieselfahrverbot. Und dann kann die alleinerziehende Mutter, die ihr Kind vor der Arbeit noch schnell im Auto mit ihrem dreckigen Diesel fahren will, kann sie nicht mehr ihr Kind in die Kita vorher bringen. Das ist dann ihr persönliches Pech, weil sie hat sich einen Diesel gekauft. Das natürlich die Wahrheit war, wir haben über Jahrzehnte bundespolitisch eigentlich den Diesel gefördert, weil wir gesagt haben, der hat weniger CO2-Ausstoß. Und dann sozusagen über den Betrug von Firmen wie VW sich herausgestellt hat, aber auf Kosten dann von anderen Luftwerten, weil sie auch betrogen haben. Und das muss jetzt dann die kleine alleinerziehende Mutter ausbaden. Das finde ich als Sozialdemokrat nicht fair. Deswegen gilt für mich, Verkehrswende und auch diese Klimawende muss sozial gestaltet werden. Das muss sozial bleiben. Und das heißt für mich ganz konkret, diejenigen, die heute ein Auto haben, für die müssen wir Lösungen finden. Und da ist für mich ganz klar, wenn die nicht mehr oben parken dürfen, wenn wir eben weniger Autos auf der Straße haben wollen, dann brauchen wir Quartiersparkhäuser. Dann müssen wir, wenn wir jetzt neue Stadtteile planen, wie am Südbahnhof, dann müssen die Autos unterirdisch verstaut werden. Die darauf angewiesen sind, die müssen dafür dann auch einen kleinen Obolus bezahlen. Mhm. Das ist auch so richtig. Und den Platz, den wir oben haben, den müssen wir sinnvoll nutzen. Das ist für mich ein Hauptziel, einfach das Bild der Stadt verschönern. Zweiter Punkt, Wohnungspolitik. Da denke ich, gehen wir schon den richtigen Weg. Wir haben in Nürnberg nie die WBG privatisiert. Wir haben eigentlich nie großflächig eine Privatisierung im Wohnungssektor gehabt. Da muss es gelten, wir brauchen mehr Wohnraum. Und diesen Wohnraum, den müssen vor allem Genossenschaften, die preiswert bauen und dann auch preiswert Wohnungen anbieten können, stärken. Und wir müssen die WBG weiterhin stärken. Und ich bin einer in der SPD, der auch dem Flügel von Hans-Jochen Vogel angehört, dem ehemaligen Münchner Oberbürgermeister, der ja letztlich fordert, wir müssen die Bodenfrage wieder zentral betrachten. Der Boden, den kann man nicht vermehren, den gibt es nur einmal und der muss in kommunaler Hand bleiben. Und wir müssen vielleicht schauen, auch, dass wir zukünftig Boden zurückkaufen als Stadt, was wir teilweise auch schon gemacht haben. Strategisch Flächen sichern als Stadt Nürnberg und dann sozusagen wir selber bebauen mit der WBG, um so einen preiswerten, preiswerte Wohnung einfach anzubieten. Und ich glaube, das sind so die Zukunftsfragen. Also einmal Klimakrise, Verkehrskrise, die wir haben, dass wir da auf Öffis setzen, aufs Rad setzen und die Autos sozusagen unterirdisch verbannen. Und das Zweite, diese große soziale Frage, dass Menschen sich das Wohnen immer weniger leisten können, das müssen wir aktiv steuern und das aktiv eben über kommunales Flächenmanagement, kommunale Bodenmanagement eben hinzubekommen.
Die Themen versuchst du natürlich dann auch im Wahlkampf eben, sei es an einem Infostand oder irgendwo umzusetzen oder halt ja, den Leuten näher zu bringen. Erstmal vielleicht noch die einfachere Frage, weil ich möchte es dann auch gerade ein bisschen auf einen größeren Stand noch bringen. Wie sind deine Erfahrungen generell im Wahlkampf? Wie kommt dann genau sowas an, dass man eben sagt, man möchte eben bezahlbaren Wohnraum noch mehr stärken, dass man eben ganze Flächen zurückkauft, was natürlich auch eine Geldfrage ist, klar.
Ja, genau.
Aber wie kommen solche Projekte oder solche Vorhaben, die du jetzt speziell hast, bei den Leuten an, wenn du dir den erklärst?
Also ich habe den Eindruck, dass sehr viele zufrieden sind mit der SPD-Politik hier in Nürnberg in den letzten Jahrzehnten. Und wenn man sich auf Uli Mali anspricht und auch auf Thorsten Brehm, der ja auch nicht nur mit 35 Jahren jung ist, sondern auch schon sehr, sehr erfahren, mit 12 Jahren im Stadtrat und seit langem eben im Verkehrsausschuss, seit langem betraut mit dieser Wohnungsfrage auch, also der kennt sich damit einfach aus. Also das, was am Infostand bei mir ankommt, ist eigentlich, sind die Leute mit unserer Arbeit relativ zufrieden. Aber bei diesen großen Herausforderungen Klima, Verkehr, Wohnen und vielleicht noch ein, zwei weiteren, da gibt es einfach Handlungsbedarf. Und die Lösungen, die wir anbieten, kommen bei sehr vielen Menschen, die ich am Infostand treffe, gut an. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich für jetzt die Wahl und setze da einfach darauf, jetzt noch möglichst viele Menschen eben von unserem tollen Programm auch zu überzeugen.
Ich frage deshalb, weil du hast es vorhin mal kurz angeschnitten, es gab jetzt in den letzten Wochen und Monaten Ereignisse, sagen wir mal, die doch etwas schwieriger sind. Auch jetzt die ich jetzt gar nicht im Einzelnen behandeln möchte, weil das würde zu weit ausschweifen. Aber Stichwort Thüringen, Stichwort Hanau, Stichwort Lesbos jetzt gerade auch. Man kann, glaube ich, schon sagen, dass das Klima immer, jetzt nicht feindseliger, aber es wird schwieriger, also mit Leuten auch in Kontakt zu treten, die vielleicht nicht die Meinung vertreten, die man selber hat. Merkst du sowas, wenn du jetzt am Infostand zum Beispiel stehst, merkst du sowas, dass sich da irgendwie die Leute doch auch vielleicht ein bisschen radikaler positionieren? Oder sind bei dir halt immer die typischen SPD-Wähler, die halt sagen, super gemacht, das finde ich gut? Oder kommt auch jemand mal zu dir hin und sagt, das finde ich also richtig scheiße, was ist mit euch eigentlich los? Und dann auch noch vielleicht mal 2, 3 Stufen drüber, ja, dann so ein bisschen polemisch noch. Ist das ein Thema oder spielt das hier im Kommunalen noch weniger eine Rolle?
Für mich ist erstmal ganz klar vorneweg, Nürnberg ist eine Stadt mitten in Europa, die durch den Handel groß geworden ist und durch Migration immer gestärkt wurde. Die Migration, die zum Beispiel durch die Industrialisierung passiert ist. Also Nürnberg hatte ja Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht mal 100.000 Einwohner. Und dann, als die große Industrie in Nürnberg kam, haben wir Arbeitskräfte hier gebraucht und die kamen vor allem aus der Oberpfalz und die mussten damals ja wirklich noch eingebürgert werden. Das war ja sozusagen noch nicht wie heute, dass man sich frei bewegen konnte, die mussten eingebürgert werden. Ja. Dann viel früher auch die großen Söhne unserer Stadt und Töchter, allen voran natürlich Albrecht Dürer, ist auch Sohn, hat er auch Migrationshintergrund, ja, so wie ich jetzt hier. Und deswegen finde ich es so kurzsichtig, wenn Menschen, vor allem in Nürnberg, das immer profitiert hat von Migration, das immer profitiert hat dadurch, dass man Menschen verschiedener Herkunft integriert hat, dass hier Leute so engstirnig sind und ewig gestrig. Das finde ich furchtbar und ich hoffe, dass die Wahlen nächste Woche auch ein klares Signal sind, dass dieses multikulturelle Nürnberg eben verteidigt wird. Und da bin ich auch zuversichtlich. Jedoch bin ich nicht weltfremd und weltfern, sondern mein Wahlkampf basiert vor allem darauf, mit Kollegen aus meiner Fraktion wirklich in meinem Stadtteil, wo ich wohne, in St. Peter und Lichtenhof, von Tür zu Tür zu gehen. Also ich klingel wirklich bei den Leuten mit einem großen Team, in Zweiergruppen. Wir klingeln an den Türen und wollen mit den Menschen reden und sagen, hey, das ist unser Programm, unterstützen Sie uns. Ja. Und da bekomme ich natürlich schon auch Feedback, was du gerade gesagt hast, dass es doch diese paar Prozent gibt, die total radikalisiert sind, die Tür zuknallen und sagen, ihr könnt mich mal. Das sind wenige, ganz, ganz wenige, aber die gibt's. Und für mich ist es einfach wichtig zu sehen, es gibt die Partei, AfD konkret, die ist meiner Meinung nach absolut faschistisch durchsetzt und kann man nicht unterstützen. Aber es gibt halt auch, jetzt ganz konkret in meinem Stadtteil, Menschen, die irgendwie unzufrieden sind mit irgendwas, man kann es nicht mal genau sagen teilweise, die uns nicht mehr trauen, als denen, die Verantwortung tragen in dieser Stadt. Und ich finde, man sollte die auch nicht in einen Topf werfen. Nur weil jemand sagt, ich bin jetzt eher der AfD zugeneigt, mir geht es dann immer darum, zu erfahren, warum eigentlich. Und ich versuche dann eher so dann drauf zuzugehen, was ist eigentlich mit diesen Menschen los? Was ist da passiert? Warum hat der, wie sie uns teilweise ja sagen, vor 18 Jahren noch SPD gewählt und wählt jetzt eine faschistische Partei. also dieser Mensch, entweder hat er sich in dieser Zeit total ideologisch rechtsextrem entwickelt, gibt's, und mit diesen Leuten braucht man auch nicht reden, finde ich. Aber dann gibt's diesen Teil von Menschen, die eher sagen, sie sind mit ihrem Leben nicht zufrieden oder sie sind mit unserer Politik vielleicht auch nicht zufrieden in den letzten Jahren. Und diese Abgehängten, diese Menschen, die vielleicht durch den Strukturwandel in Nürnberg ihren Job verloren haben, die durch den Strukturwandel Angst haben vor der Zukunft, die müssen wir als SPD meiner Meinung nach wieder für uns gewinnen. Und so Themen wie die Grundrente, über die wir schon gesprochen haben, dass wir sagen, hey, wir sind in der Marktwirtschaft, aber die, die es halt nicht schaffen, die irgendwie wegen einer Lebenskrise oder so, ja, da aussortiert werden, die sind für uns nicht aussortiert, sondern die sind gleich viel wert, für die gilt die Menschenwürde und die werden wir sozial absichern und für die Angebote hier vor Ort schaffen.
Ja, es ist halt immer, wie gesagt, ich finde es ein zwiespältiges Thema, weil klar, man wählt die AfD, es ist ja auch bekannt, dass viele, die halt diesen, also die früher der SPD treu waren, mittlerweile auch teilweise zur AfD gehen, weil sie halt denken, dass dort die Bürger gut vertreten werden, ja. Was ja de facto nicht so ist, aber das ist auch ein anderes Thema.
Genau, anderes Thema.
Aber macht man sich nicht irgendwie in irgendeiner Form, das ist jetzt ein hartes Wort, aber mitschuldig, wenn man nach so Ereignissen wie eben in Hanau noch eine Partei wählt, die offen, ja, also ihre Teilhabe an sowas durch ihre ideologischen Parolen, die sie raushauen, also das, die Partei, die AfD, muss ja wirklich sagen, durch das, was zum Beispiel ein Meuthen äußert, was eine Weidel äußert, das ist ja, sind ja Brandherde, die gelegt wurden, die dann letztendlich dann dazu resultiert haben, was dann halt in gewissen politischen oder auch jetzt extremen Ereignissen gemündet sind. Macht man, also das, wie gesagt, das ist ein hartes Wort, aber macht man sich dann nicht ein bisschen mitschuldig, wenn man halt eben dann auch so eine Partei unterstützt? Egal, ob es jetzt nur dieser Faktor ist, ich möchte irgendwie, dass es mir wieder gut geht, ich möchte wieder, dass es meiner Stadt gut geht. Mhm. Ist ja irgendwie ein bisschen fragwürdig, oder?
Jeder, der diese Partei wählt, muss wissen, dass diese Partei der Arm, der parlamentarische Arm des Rechtsterrorismus ist. Also für mich gibt es da kein Pardon. Spätestens nachdem Menschen wie ein Herr Höcke immer mehr auch letztlich an Sagen gewinnt in dieser Partei und dieser Flügel, der hinter ihm da steht, das ist für mich der parlamentarische Arm vom Rechtsterrorismus und das muss man den Menschen klar machen. Und das tun wir auch, das tun wir bei den Infoständen, wenn sowas aufkommt. Und trotzdem gilt für mich, ich will diese Menschen auch wieder gewinnen dafür, demokratisch zu wählen. Weil meine Erfahrung schon ist, dass die allermeisten, die sowas sagen, selber keine Rechtsterroristen sind. Und das macht es halt eben so schwierig. Mhm. Und das muss man den Leuten eben auch klar machen, dass letztlich diese Taten von Hanau, dass denen Worte vorhergegangen sind und ein politisches Klima vorangegangen ist, wo Menschen jetzt, auch sogenannte Einzeltäter, sich im Recht fühlen und als Propheten einer schweigenden Mehrheit. Ja. Mhm. Es gibt das Bild ist ja, es gibt eine schweigende Mehrheit, die trauen sich das nicht zu sagen, dass eigentlich die Ausländer an allem schuld sind. Und jetzt, wenn die schweigende Mehrheit, wenn in meinem Umfeld, wenn in Social Media, da wo ich mich bewege, wenn alle das auch so sehen, ja, dann fühle ich mich eher dazu berechtigt und richtig, dass ich jetzt eine Waffe in die Hand nehme und sage, ich tue das jetzt. Ne? Ja. Und deswegen müssen wir gegen dieses Klima vorgehen. Deswegen müssen wir jedem rechtsextremen Wort, egal wo, am Stammtisch, im Sportverein, im Stadion, auch in den Parlamenten durch Leute wie Höcke und Co. müssen wir was entgegensetzen. Auch am Infostand bei uns, wenn sowas vorkommt, da muss man dagegenhalten und sagen, sie sind damit in der Tradition des deutschen Faschismus, des Nationalsozialismus und das können wir so nicht tolerieren. Mhm. Und da stehe ich auch voll und ganz dahinter.
Gut, dann jetzt ein Hardcut, aber es hat noch einen Bezug, Bezug zu dem, was wir gerade geredet haben. Zum Thema Sport. Wie gesagt, wir hatten es vorher, was für Rollen du einnimmst, auch innerhalb der Stadt. Aber mal einfach mal ja, leicht gesprochen, was für eine Bedeutung hat Sport für dich? Auch dann in Bezug eben auf, man kann es ja weiterführen, Kinder, die in Vereine gehen und dort eben auch multikulturell Dinge mitbekommen, die dann eben vielleicht nicht so Tendenzen haben, irgendwie ins Radikale zu gehen, weil sie halt einfach mitkriegen, dass um sie herum auch, es gibt halt vielfältige Leute und vielfältige Kulturen. Inwiefern trägt sowas dann, also auch die Stärkung von Vereinsleben, dazu bei, dass eine Stadt eben auch aufblühen kann zum Beispiel?
Voll. Also ich finde sehr, im Sport kommt es nicht darauf an, welche Sprache du sprichst, sondern der Sport ist die Sprache. Das heißt, wenn ein Flüchtlingskind neu in eine Fußballmannschaft kommt und das hat vorher in Syrien auch schon gekickt, dann kann es zwar noch nicht mit den Kollegen reden, aber sie können miteinander Fußball spielen, weil die Regeln gelten weltweit. Mhm. Und das Gleiche gilt für ganz, ganz viele Sportarten. Deswegen hat der Sport eine sehr, sehr integrative Funktion, eine sehr inklusive Funktion. Und die Sportvereine waren auch die ersten, die 2015 in dieser Flüchtlingswelle hier in Nürnberg Integrationsarbeit ehrenamtlich gemacht haben. Deswegen haben wir als Stadt Nürnberg dann auch gesagt, wir müssen die Sportvereine dabei unterstützen, dass sie das eben ermöglichen können, und haben dann durch Projekte wie Hinein in den Sportverein, Sport integrativ, haben da mehrere hunderttausend Euro in die Hand genommen und sofort als Sofortprogramm den Sportvereinen zur Verfügung gestellt. Und davon, von dieser sogenannten Flüchtlingswelle, die von den Rechtsextremen so dargestellt wurde als Untergang des Abendlandes.
Man muss ja auch sagen, Flüchtlingswelle ist ja schon Framing an sich.
Richtig, genau, ja. Inzwischen hat sich's halt so gefestigt, genau. Das ist das Schlimme eigentlich. Ja. Dass diese Zahl an Menschen, die zu uns gekommen sind, dass die eine Bereicherung waren und für die Sportvereine auf jeden Fall. Wir haben ja jahrelang gehört, immer der Sportverein, der leidet irgendwie an Mitgliederschwund und Ähnlichem. Wir sehen heute, nach 6 Jahren, wo ich jetzt auch als sportpolitischer Sprecher mitverantwortlich bin, wir hatten damals ungefähr einen Organisationsgrad, also Teil der Bevölkerung, die im Sportverein sind, von um die 21%. Jetzt sind wir sogar bei 22%, das ist sogar ein bisschen mehr geworden, obwohl Nürnberg so gewachsen ist. Und ich glaube, ein Teil ist auch das, dass die Sportvereine für Menschen, die aus aller Welt kommen, sofort offen sind. Und deswegen möchte ich diesen Weg auch weitergehen, dass der Sport in Nürnberg gestärkt wird, weil jeder Euro, den wir in Sport stecken, ist ein Euro, den wir in Inklusion, den wir in Integration stecken.
Mhm. Gut, jetzt sind wir schon ganz schön weit von der Zeit.
Deswegen, haben wir uns ein bisschen verquatscht.
Genau, also er hat ja heute auch noch ein paar Termine vor sich, deswegen kommen wir dann auch mal zur letzten Frage. Dann kommt noch ein kurzes Entweder-Oder.
Jo.
Und das bezieht sich jetzt nochmal auf die Oberbürgermeisterwahl, die ja dann auch ist. Die SPD geht mit Thorsten Brehm ins Rennen.
Ja.
Und laut meiner letzten Umfrage lag, glaube ich, auch relativ komfortabel vorne, soweit ich es noch mitbekommen habe. Was braucht der neue Oberbürgermeister, mal die SPD-Brille abgenommen erstmal, um die Stadt weiterzuentwickeln? Und dann kannst du sie auch wieder aufsetzen und mir sagen, warum Thorsten Brehm der richtige Kandidat für Nürnberg ist.
Der zukünftige Oberbürgermeister braucht vor allem eine starke Verankerung in der Mitte der Gesellschaft. Weil ich glaube, in Nürnberg haben wir mit Uli Mahli jemanden gehabt, der es geschafft hat, einen breiten Konsens zu schaffen, um diese Stadt eben ins neue Jahrtausend zu führen. Und die Herausforderungen, Strukturwandel damals, also viele große Industriebetriebe sind ja leider weggefallen in Nürnberg, um es zu schaffen, dann diese moderne Industrie, die Finanzbranche und Hightech und Co., um da diese großen Unternehmen durch viele kleine zu ersetzen, die heute den Menschen in Nürnberg Arbeit geben. Mhm. Das war die Mega-Herausforderung. Und wie wir es schon hier diskutiert haben, dass Nürnberg immer schon Menschen von aller Welt angezogen hat und dass wir das im Miteinander eben schaffen zu ordnen und zu regulieren. Nürnberg hat den Ruf, ja, so ein bisschen provinziell zu sein. Nürnberg hat den Ruf, dass da eigentlich keine großen Skandale, keine großen Probleme miteinander herrschen. Das führt dazu, dass wenn ich deutschlandweit zum Beispiel mit der Stadtratsfußballmannschaft unterwegs bin, da waren wir mal in Gelsenkirchen, da haben die angegeben damit, wie viel Migrationsanteil die haben. Und das ist ja eine riesen Herausforderung, so schwierig, haben die da gesagt. Und dann haben sie so die Zahlen aufgelegt und dann habe ich gesagt, was schätzen Sie eigentlich, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund in Nürnberg leben? Ja, und das hatten die gar nicht auf dem Schirm da in Gelsenkirchen. Die haben dann irgendwie gesagt, naja, so vielleicht 20%, vielleicht 10%, keine Ahnung. Das ist so das Bild von draußen. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, halt, stopp. Also wir haben Menschen mit Migrationshintergrund, 43% in dieser Stadt, fast die Hälfte. Ja, und es bekommt draußen keiner mit, weil man hat immer so das Bild, da wo viel Migrationshintergrund vorherrscht, da wo viele Menschen aus vielen Ländern da sind, da gibt es Konflikte, da gibt es irgendwie Straßengangs oder keine Ahnung, was ist so ein richtig rassistisches Bild eigentlich. Mhm. Aber in Nürnberg haben wir es immer geschafft in den letzten Jahrzehnten, ein gutes Miteinander zu schaffen, eine Stadtpolitik im Dialog. Mali, mehr Miteinander hieß es ja. Und das muss meiner Meinung nach auch so weitergeführt werden. Und jetzt die Parteibrille wieder aufsetzen. Wie besser als mit Thorsten Brehm, der schon seit 12 Jahren Verantwortung auch mit Uli Mali trägt an der Stelle. Wie besser mit Thorsten Brehm, als mit Thorsten Brehm, dem Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei, die dieses Mehr Miteinander schon seit 160 Jahren in sich trägt.
Perfekt, das ist ein gutes Schlusswort. Dann kommen wir jetzt noch zum Entweder-Oder.
Ja.
Und 10 Fragen, ich denke, wie es funktioniert, sollte klar sein. Ich stelle 2 Begriffe in den Raum und du kannst dich entscheiden. Erstens, Anzug oder Fahrradhose?
Anzug.
Fahrrad oder Bus?
Fahrrad.
Politische Theorie oder politische Praxis?
Das ist schwierig. Politische Praxis.
München oder Berlin? Sag jetzt nicht Nürnberg.
Nürnberg. Also auf keinen Fall München.
Okay. Konsens oder Alleingang?
Konsens.
Zweite Stadtratsperiode oder sensationelles Club-Comeback auf und Aufstieg?
Oh, das ist fies, eine sportpolitische Sprecher hervorzulegen. kann ich nicht beantworten.
Ist okay. Schwierig. Stadionwurst oder Scheuferle?
Nochmal Stadion?
Stadionwurst oder Scheuferle?
Scheuferle.
Ich glaube, Wurst habe ich jetzt auch nicht richtig fränkisch ausgesprochen, aber ich komme nicht von hier, deswegen.
Wurst. Halt. Stadionwurst.
Sanders oder Biden?
Definitiv Sanders.
Kühnert oder Klingbeil?
Definitiv Kühnert.
Fußball schauen oder selbst spielen?
Selbst spielen.
Wunderbar, vielen Dank. Ich habe es vorher schon gesagt, Instagram, Nasser bewegt. Richtig. Facebook, bist du da auch aktiv?
Ja, bei Facebook, nasser.ahmed.nbg.
Perfekt.
Richtig.
Und da dann vorbeischauen, also Instagram ist auf jeden Fall sehr aktiv, Facebook dann wahrscheinlich auch.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann nochmal der Appell, geht wählen, ich denke, das kann er auch unterstützen nächste Woche. Und ja, das wäre es dann gewesen. Hast du noch irgendwas zu sagen?
Nein, danke für die Einladung auf jeden Fall. Ich finde euer Projekt toll, auch junge Menschen für Politik begeistern zu wollen. Macht so weiter.
Perfekt, dann macht's gut, bis zum nächsten Podcast und ich wünsche euch, wann immer es hört, noch einen schönen Tag. Ciao.
Tschüss.